Zuerst mal guten Morgen miteinander. Und bevor ich mit der Predigt anfange, doch noch ein paar Sachen zu mir. Meine Frau und ich, wir wohnen in Zwieslig, in Schweisslingen im Zürich Oberland. Das ist 10 Kilometer weg von der FVG in Frätiken. Und darum ist das auch unsere Gemeinde, wo wir ein- und ausgehen. Übrigens die gleiche Gemeinde, wie der Siegfried Nüsch ein- und ausgeht. Und er lässt die, die ihn kennen, herzlich grüßen. Ich bin in der FVG in Frätiken nicht der Pastor, nicht der Pfarrer. Ich selber komme aus der Fliegerei. Das merken wir dann zu Beginn der Predigt. Erzähle ich etwas, was mit der Fliegerei zu tun hat. Wir sind in der Zwischenzeit im Pensionsalter. Wir haben 3 erwachsene Kinder mit 6 Enkeln. Ich glaube, das landet für den Moment. Dann fangen wir doch an mit der Predigt. Dann kann man das erste Bild mal schon aufschalten. Der furchtbar liebe Gott. Und das, was ich euch erzählen möchte, das ist 1992 passiert. Auch eine Katastrophe. Ein praktisch neuer Airbus A320, wo der Air Inter Flug 148 ist z'Abig zu Lyon gestartet. Es ist ein französischer Inlandflug von Lyon auf Straßburg an einem kalten, nebligen Winterabend. Bis zum Sinkflug ist alles problemlos gelaufen. Dann aber im Anflug auf Straßburg haben die Piloten einen verhängnisvollen Fehler gemacht. Statt einen Sinkflugwinkel von 3,3 Grad haben sie dem Autopilot eine Sinkflugrate von 3300 Fuß pro Minute eingestellt. Und durch das ist das Flugzeug doppelt so schnell abgesunken wie geplant. Piloten sind mit dem Sprechfunk und mit der Navigation so beschäftigt gewesen, dass sie ihren Irrtum nicht bemerkt haben. Und darum ist der Airbus A320, weil auch keine Terrainwarnung eingebaut war, rund 10 Kilometer vor der Piste in einen Wald in der Vogesen abgestürzt. Unter den 8 Passagieren, die überlebt haben, war ein Mann. Sagen wir ihn doch, der Monsieur Dupont, der vor dem Flug auf Straßburg schon einen sehr turbulenten Tag erlebt hat. Und es sind wirklich nur 8 Personen, das heisst 9 Personen mit dem Flight Attendant von 96 Leuten an Bord, haben das Unglück überlebt. Und einer von denen war der Monsieur Dupont. Auf dem Weg zum Flugplatz war der Monsieur Dupont bereits mit seinem Porsche verunglückt. Er hatte eine Frontalkollision mit einem anderen Auto. Und schon diesen Unfall hat er, wie durch ein Wunder, praktisch unverletzt überstanden. Trotz dem haarsträubenden Unfall hat er es noch geschafft, rechtzeitig auf den Flugplatz zu kommen. Und er hat seinen Flug auf Straßburg noch verwünscht. Wenn er gewusst hätte, wie der Flug ausgeht, dann hätte er wahrscheinlich gern auf den Flug verzichtet. Ich weiss nicht, wie es am Monsieur Dupont heute geht. Ich habe nie mehr etwas gehört und nie mehr etwas gelesen über ihn. Aber ich möchte doch behaupten, dass der Mann sicher nicht mehr der gleiche war wie vor dem katastrophalen Tag. Wenn ein Mensch am gleichen Tag 2 so fürchterliche Unfälle überlebt, die normalerweise tödlich ausgehen, dann macht das etwas mit einem Menschen. Wenn man 2-mal am gleichen Tag am Tod in die Augen schaut, dann gibt einem das zu denken. Ich bin überzeugt, dass dieser Tag sein Leben und auch seine ganze Lebensperspektive radikal auf den Kopf gestellt hat. Wir kommen später nochmal auf den Monsieur Dupont zurück. Jetzt aber tauchen wir in die Geschichte der Israeliten, die mit dem Mose in der Wüste unterwegs waren. Begleitet von gewaltigen Wundern ist das Volk Israel ja aus Ägypten ausgezogen. Gott hat das Volk Israel aus der Sklaverei zu Ägypten befreit und hat versprochen, er führe das Volk in ein Land, wo es in Freiheit und im Wohlstand kann leben. Gott hat dafür gesorgt, dass die Ägypter das Volk Israel haben müssen ziehen lassen. Und Gott hat das Volk dann mit Essen und mit Trinken versorgt. Und das ist etwas, was gar nicht so einfach ist in der Wüste. Also die Leute, die da dabei waren, die haben fast tagtäglich erlebt, wie der lebendige Gott mit Wunder ihr Leben eingegriffen hat. Und trotzdem sind die Israeliten immer wieder unzufrieden geworden. Sie haben ausgerufen, weil sie die ganze Zeit nichts anderes als Manna zu essen hatten. Sie hätten am liebsten wollen zurückgehen, wieder zurück auf Ägypten, weil dort unter anderem das Essen eben so abwechslungsreich war. Und das, obwohl sie dort als Sklaven hätten müssen leben. Sie haben auch immer wieder Angst gehabt, sie müssen in der Wüste verdursten. Sie haben Angst gehabt vor der einheimischen Bevölkerung, die auf der Sinai-Halbinsel gelebt haben. Und sie haben sogar vor Gott selber Angst gehabt, wo er ihnen begegnet ist, begleitet von Blitz, Donner und einem Erdbeben. Ja, und dann war noch das mit dem goldenen Kalb. In dieser Zeit, wo Gott an Mose auf dem Berg Sinai oben die Steintafel mit den 10 Geboten übergeben hat, hat sich das Volk am Fuß vom Berg ein goldiges Kalb gegossen lassen. In der selber gemachten Götz hat das Volk mehr Vertrauen gehabt als in lebendigen Gott, in den Gott, den sie aus der Sklaverei von Ägypten herausgeführt hat. Kein Wunder, dass Gott wütig geworden ist über sein Volk. Ich lese im zweiten Buch Mose aus Kapitel 32, Vers 9 und 10. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Gott hat das Volk Israel doch tatsächlich vertilgen. Der Mose hat Gott dann angefleht und ihn gebeten, er soll es bitte nicht tun. Er hat Gott daran erinnert, was denn die Ägypter echt von ihm würden denken, wenn sie ihm nicht würden gelingen, das Volk Israel erfolgreich durch die Wüste zu führen, so wie er es angesagt hat. Und der Mose hat Gott auch einen Bund erinnert, den er schon mit dem Abraham geschlossen hat und wo er ihm versprochen hat, er mache ihn zu einem grossen Volk, so gross, dass man es gar nicht zählen können. Und Gott hat sich von Mose tatsächlich umstimmen lassen. Er hat das Volk Israel zwar bestraft, aber er hat es nicht vernichtet, nicht ausgelöscht. Aber die berechtigte Verstimmung von Gott über das halsstarrige Volk war noch nicht ganz verraucht gewesen. Ich lese jetzt weiter aus dem nächsten Kapitel, Kapitel 33, Vers 1 bis 5. Der Herr sprach zu Mose: Geh, zieh von dannen, du und das Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe, deinen Nachkommen will ich's geben. Und ich will vor dir her sagen, senden einen Engel und ausstoßen die Kaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter und will dich bringen in das Land, darin Milch und Honig fließt. Ich selbst will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarriges Volk. Ich würde dich unterwegs vertilgen. Als das Volk diese harte Rede hörte, trugen sie Leid und niemand tat seinen Schmuck an. Und der Herr sprach zu Mose: Sage zu den Israeliten, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick mit dir hinaufzöge, würde ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck ab, dann will ich sehen, was ich dir tue. Passen jetzt die Vers zu dem Bild, wo wir uns machen, wenn wir an einen lieben Gott glauben? In den vorherigen Versen haben wir gelesen, dass Gott das Volk Israel am liebsten hätte wollen vernichten. Zum guten Glück hätte Mose ihn können noch umstimmen. Und da lesen wir jetzt in diesen Vers, dass es Gott mit dem Volk Israel ganz einfach verleidet ist. Er hat nicht mehr selber das Volk Israel anführen auf dem Weg ins Land Kanaan. Er sagt, wenn er nur einen Augenblick mit ihnen ziehen würde, dann würde er es auslöschen, vernichten. Das tönt nicht nur hart, das ist hart. Und trotzdem hat Gottes Volk Israel nicht allein der Führung von Mose überlassen. Gott hat einen Engel geschickt, der am Volk vorausgegangen ist und es begleitet hat. Aber man muss sich das schon überlegen, wie ist das möglich, dass Gott sein eigenes Volk hat wollen vernichten? Machen wir uns womöglich ganz einfach falsche Vorstellungen für unseren Gott? Im Hebräer 10, Vers 31 steht, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und auf der anderen Seite steht aber im 1. Johannesbrief 4, Vers 8, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Was stimmt jetzt? Haben wir es mit einem furchtbar schrecklichen Gott zu tun, wo wir Angst haben vor ihm? Oder stimmt es, dass Gott selber sogar die Liebe in Person ist? Das Thema beschäftigt mich schon seit einiger Zeit. Wie werden wir fertig mit diesen so gegensätzlichen Aussagen über Gott? Und als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir immer wieder das Bild von einem Schnellzug in den Sinn gekommen. Ich finde die Schnellzüge, wie sie so eingesetzt werden zwischen Bern und Zürich, einfach genial. Von Zürich aus ist man in weniger als einer Stunde ist man zu Bern. Und das ist nur möglich, weil die Züge zwischen Olten und Bern bis auf 200 km pro Stunde können beschleunigen. Wenn so ein Zug in voller Fahrt einem vorbeibraust, dann spürt man die Wucht, die Kraft, die Energie, die in so einem Schnellzug steckt. Wer zu nahe am Bahndamm steht, der muss aufpassen, dass er von der Druckwelle nicht gerade umgerührt wird. Und wenn jemand auf die Idee kommt, er möchte sich dem Zug entgegenstellen, dann würde erbarmungslos zermalmt. Ganz ein anderes Bild haben wir vom genau gleichen Schnellzug, wenn im Bahnhof steht. Da kann man ohne Gefahr ganz nahe hin, so nahe, wie man will. Man kann sogar anlangen. Man kann durch die offene Tür in den Schnellzug einsteigen und bequem Platz nehmen. Und wenn man dann in dem Zug sitzt und mit so 200 km pro Stunde durch die Landschaft gleitet, kann man von den Vorzügen von dem Schnellzug voll profitieren. Man kommt bequem, schnell und ohne Stau als Ziel und kann erst noch die Aussicht geniessen. Das sind zwei total verschiedene Seiten vom genau gleichen Schnellzug. Aber man muss wissen, wenn man mit so einem Schnellzug umgehen muss, dass die Begegnung mit dem Schnellzug nicht zur Katastrophe führt, sondern dass man von den Vorzügen von dem Schnellzug profitieren kann. Ich will jetzt nicht behaupten, Gott sei ein Schnellzug. Aber auch bei Gott muss man wissen, wie man mit ihm umgehen muss, wie man ihm begegnen kann, dass man durch ihn nicht vernichtet wird, sondern dass man seine Liebe zu spüren bekommt. Ich bin überzeugt, dass wir Menschen oft ganz falsche Vorstellungen haben von unserem Gott. Um Gott zu erfassen, können wir vermutlich einfach viel zu wenig gross denken. Wir schliessen von uns Menschen auf Gott und nehmen einfach an, dass Gott so im grossen Ganzen, mehr oder weniger, etwa gleich muss aussehen und gleich muss funktionieren wie wir. Und das ist eigentlich nicht einmal ein Tanz so abwegig, weil es steht in der Bibel, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Da gibt es Ähnlichkeiten und Parallelen. Aber wir sind sicher nur in einem gewissen Sinn gottähnlich. Weil nur schon das, was wir über Gott in der Bibel nachlesen können, das übersteigt unsere Vorstellungen bei Weitem. Auch der Mose hat das müssen erfahren. Und ich lese aus dem Kapitel 33, jetzt Vers 18 bis 23. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er, das war eben Gott, Er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Wieso ist eigentlich der Mose überhaupt auf die Idee gekommen, er will jetzt die Herrlichkeit von Gott sehen? Wir müssen uns einmal die Situation anschauen, wo der Mose da drin gesteckt ist. Der Mose war verunsichert. Er trägt Verantwortung für das Volk Israel vor Gott. Seine Aufgabe ist es, das halsstarrige Volk in das Land Kanaan einzubringen. Und da fühlt er sich zu Recht ja völlig überfordert. Bis jetzt hat Gott höchstpersönlich das Volk Israel durch die Wüste geführt. Und er hat dafür gesorgt, dass das Volk alles hatte, was es zum Überleben gebraucht hat. Und jetzt zieht sich Gott plötzlich zurück und schickt an seiner Stelle einen Engel. Und darum fühlt sich der Mose jetzt da von Gott zurückgewiesen. Er weiß nicht so recht, ob Gott noch zu einem steht oder ob er selber jetzt auch mit Gott verspielt hat. Ein Liebesbeweis oder ein Händedruck von Gott würde jetzt einfach gut tun. Und darum fordert der Mose Gott raus und bittet ihn darum, dass er doch einmal könnte seine Herrlichkeit zu sehen bekommen. Und wie reagiert Gott auf diese Bitte? Gott kommt dem Mose entgegen und bietet ihm an, dass der Mose doch wenigstens mal soll es sehen bekommen, wie gütig Gott ist. Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen, ist die Antwort von Gott. Und Gott war bereit, am Mose seine Güte zu zeigen, aber seine Herrlichkeit hätte er ihm nicht können zeigen. Was verstehen wir unter der Herrlichkeit von Gott? Wenn wir über die Herrlichkeit von Gott reden, dann hat das zu tun mit Macht, Würde, Majestät, Kraft, Grösse, Ehr. Gott kann am Mose nicht in seiner Herrlichkeit begegnen, weil das könnte der Mose gar nicht verkraften. Noch viel weniger kann ein Mensch das Gesicht von Gott sehen. Da würde er auf der Stelle sterben. Nur schon seine Herrlichkeit wäre zu viel zum Aushalten. Aber Gott sieht, dass der Mose eine Ermutigung braucht. Und er geht auf den Wunsch von Mose ein, so wie das möglich ist. Und darum macht Gott jetzt Folgendes mit dem Mose. Gott stellt den Mose in einen Felsspalt. Dann hebt er seine Hand vor den Felsspalt, dass ihm der Mose nicht kann hineinschauen kann, dass der Mose nichts sieht. Und dann geht es in einer vollen Herrlichkeit an dem Felsen vorbei. Und erst dann, wenn er schon wieder verschwunden ist, nimmt Gott seine Hand weg, sodass der Mose dann hineinschauen kann. Jetzt die grosse Frage, was hat denn der Mose von Gott tatsächlich zu sehen bekommen? Nicht etwa der Rücken von Gott, nicht die Rückseite von Gott, nicht irgendeine verhüllte, komische Gestalt. Im ursprünglichen Text heisst da, im Vers 23, dann ziehe ich meine Hand zurück und du wirst mein Nachher sehen. Mein Nachher. Das heisst, dass der Mose im besten Fall eine Art einen Schatten von Gott gesehen hat oder einen Nachglanz oder so die letzten Staubwirbel, nachdem er schon wieder verschwunden war. Gleich wie die Wellen von einem Schiff oder der Kondensstreifen von einem Flugzeug, wenn sie schon wieder hinter dem Horizont verschwunden sind. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der so viel grösser, stärker, majestätischer, mächtiger und herrlicher ist, als wir selber dass wir ganz einfach nicht in seine Welt passen. Zusammengefasst heisst es über Gott, er sei ein heiliger Gott. Heilig. Heilig heisst abgesondert. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich kann mit dem Wort abgesondert nicht allzu viel anfangen. Da braucht es ein paar Erklärungen dazu. Heilig, das meint nicht eine Eigenschaft von Gott, sondern heilig ist ein Wesenszug von Gott. Es beschreibt das Göttliche von Gott, das mit dem Ungöttlichen gar nichts zu tun hat. Das Göttliche ist mit dem Ungöttlichen, also mit allem, was sündig ist, unvereinbar. Es verträgt so wenig, wie Feuer und Wasser einander verträgen. Jetzt aber einer, der die Herrlichkeit von Gott in einer Vision zu sehen bekommen hat, das war der Prophet Jesaja. Und er schreibt im Jesaja 6, in den Vers 1 bis 5, und ich lese es so vor, wie es in der Hoffnung für alle steht. Er schreibt dort: Es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Entsetzt rief ich: Ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Wo die Jesaja die Vision hat, und wohlverstanden, nur eine Vision, er hat Gott nicht selber gesehen, nur eine Vision. Als er das gesehen hat, hat er gemeint, er müsse sterben. Bei dieser Vision über den heilig, herrlich Gott hat der Jesaja erkannt, wie er selber unwürdig und sündig ist. Ein Engel hat ihn können beruhigen und hat ihn so weit gestärkt und aufgerichtet, bevor er in Ohnmacht gefallen ist. Wer hingegen Gott von bloßem Auge zu sehen bekommen hat, das sind Adam und Eva gewesen. Sie haben bis zum Sündenfall ja eine intakte Beziehung gehabt zu Gott. Bis sie dann auf den Satan gehört haben, der als Schlange ihnen begegnet ist. Sie haben sich zum Ungehorsam gegen Gott verführen lassen und haben darum die direkte Beziehung zu Gott verloren. Sie haben das Paradies müssen verlassen, weil sie schuldig geworden sind gegenüber Gott. Die Schuld war unverträglich mit der Heiligkeit von Gott. Und das hat katastrophale Konsequenzen für die ganze Menschheit bis in unsere Zeit. Die Schuld von Gott hat zur Folge, dass jeder Mensch sterben muss. Und wer mit dieser Schuld gegenüber Gott stirbt, der geht nach dem Leben auf dieser Welt am ewigen Tod entgegen. Und er kommt an einen Ort, der in der Bibel als Hölle bezeichnet wird. Das, was am Monsieur Dupont 1992 passiert ist, wo er am gleichen Tag zweimal am Tod in die Augen geschaut hat, bei dieser Frontalkollision mit dem Auto und nachher beim Flugzeugunglück, das ist für den Menschen, den Gott nicht kennt, der Normalzustand. Er schaut am ewigen Tod permanent, Tag für Tag in die Augen und er selber merkt es nicht einmal. Für den Mensch gilt: Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist der Fall, wenn du auf der Schiene stehst. Auf der Schiene von der Schnellzugstrecke und nie weisst, wann der Zug kommt. Wo der Mose Gott bittet hat, er soll ihm doch seine Herrlichkeit zeigen, hat Gott geantwortet, das ist der Vers 19 in unserem Predigtext: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Da sehen wir wieder die andere Seite von Gott, die Gütige. Gott will dir seinen Namen kundtun, steht da. Er versteckt sich nicht vor uns Menschen. Das heisst, über Gott kann man alles erfahren. Alle nötigen Informationen über Gott stehen zur Verfügung. Alles, was wir über ihn wissen müssen, steht in der Bibel, können wir dort nachlesen. Und dann steht da in dem Vers 19 auch noch: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Gott sagt da selber über sich, er sei ein barmherziger, guter Gott, ein gnädiger. Und so zeigt er sich auch gegenüber Mose. Er geht auf den Wunsch von Mose ein, so wie das möglich ist, und zeigt ihm seine Güte. Und der Mose darf ihm hinten reinschauen. Und so zeigt er an Mose, dass er weiterhin zu einem steht. Und dass er nach wie vor wette, dass er das Volk Israel ins Land Kanaan einführt. Gott ist auch dem Volk Israel gegenüber, als Volk, gnädig sein. Er hat zwar bestraft, aber er hat es nicht vernichtet. Von der erwachsenen Generation, die da 40 Jahre durch die Wüste gewandert ist, ist ja praktisch niemand ins Land Kanaan gekommen. Das ist unser erwählte Volk, ist aber in Form von der nächsten Generation ins Land gekommen. Gott hat mit der nächsten Generation seine Pläne weitergeführt und das Land ist vom Volk Israel erobert worden und sie konnten dort wohnen können. Dass wir es mit einem gnädigen, barmherzigen Gott zu tun haben, das sehen wir am deutlichsten im Neuen Testament. Da können wir nachlesen, was Gott zur Rettung von der ganzen Menschheit alles unternommen hat. Zu was er parat war, ist, dass nicht die ganze Menschheit elend verloren geht. Gott hat sein Liebste, seinen Sohn, auf die Erde geschickt. Jesus Christus ist zu uns Menschen abgestiegen und hat als Mensch unter uns gelebt. Mit Wundertaten, mit seinen Predigten hat er den Menschen hier bewiesen und auch uns, dass er wirklich der Erlöser ist. Und nach 3 Jahren, als er öffentlich auftreten ist, hat er sich für die Schuld und für die Sünde der ganzen Menschheit am Kreuz hinrichten lassen. Er hat an unserer Stelle, Entschuldigung, den Tod auf sich genommen. Mit seinem Tod hat er für unsere Schuld gezahlt. Jesus ist die Tür, die in den Himmel führt. Dank ihm finden wir zurück in eine intakte Beziehung mit Gott. Und Jesus ist der einzige Zugang zu Gott. Wie die Tür zum Schnellzug, wenn der Schnellzug im Bahnhof steht. Jeder Mensch, der auf das Friedensangebot eingeht und das annimmt, der muss vor der Begegnung mit Gott keine Angst haben. Er ist von dem schrecklichen Zustand, wo er am Tod permanent in die Augen schaut, befreit. Er steht vor Gott, wie wenn er nie gesündigt hat, dank Jesus. Und daran sehen wir, wie viel Gott an uns Menschen gelegen ist. Er hat seinen Sohn für uns Menschen hingegeben. Man könnte auch ohne weiteres sagen, Gott hat sich in Jesus selber für uns Menschen geopfert. Und das zu einer Zeit, wo niemand von uns nach Gott gefragt hat. Wo wir noch seine Finden waren. Daran sehen wir, wie unendlich gross die Liebe von Gott ist. Ist dir klar, was mit dir passiert ist, wenn du an die Erlösung durch Jesus Christus kannst glauben? Mit deinem Leben bist du vorher auf den Tod zugesteuert und du hast das selber nicht einmal realisiert. Dank dem, dass Gott dir gnädig und barmherzig begegnet ist, wie Mose, hat er die permanente Bedrohung vom ewigen Tod weggenommen. Du kannst wissen, dass deine Zukunft im Himmel stattfindet. Und dafür hast du selber keinen Beitrag geleistet. Das ist ein reines Geschenk von Gott. Ihm haben wir es zu verdanken. Was ist das für ein Riesenglück? Es lohnt sich immer wieder, über das nachzudenken. Täglich. Was mit uns passiert ist, wenn wir an Gott und seinen Sohn Jesus Christus dürfen glauben. Das ist mehr, als der Monsieur Dupont erlebt hat. Dass er zweimal am gleichen Tag vor einem sicheren Tod bewahrt worden ist, das hat sein Leben garantiert auf den Kopf gestellt. Wie viel mehr muss es doch uns verändern, wenn wir checken, was mit uns passiert ist, was Gott durch seinen Sohn für uns gemacht hat. Die Rettung vor dem sicheren, ewigen Tod auf der einen Seite und das unendlich grosse Geschenk auf der anderen Seite, dass wir mit dem heiligen Gott eine Liebesbeziehung dürfen haben, das stellt doch auch unser Leben völlig auf den Kopf. Da kann es doch nicht mehr gleich weitergehen wie vorher. Da gibt es doch ein klares Vorher und ein Nachher. Ein Leben vor der Bekehrung und ein Leben nach der Bekehrung. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung ist das Volk Israel am Ufer vom Jordan angekommen. Auf der anderen Seite ist das Land Kanaan gelegen, das versprochene Land, das Land, wo Milch und Honig fließt. Das ist ein Bild für ein Land, wo man im Frieden und im Wohlstand kann leben kann. Ein Land, wo Sehnsucht gestillt werden. Und jetzt geht es nur noch darum, den Jordan zu überqueren und das Land mit der Hilfe von Gott zu erobern. Am Stamm Ruben, am Stamm Gad und am halben Stamm Manasse hat jetzt aber das Land östlich vom Jordan, also außerhalb vom Land Kanaan, schon sehr gut gefallen. So gut, dass sie zu Mose gegangen sind und sie ihm gesagt haben, ich lese das aus dem 4. Mose 32, Vers 1 und 5. Die Söhne Ruben und die Söhne Gad, da wird jetzt der Halbstamm Manasse zwar nicht erwähnt, ist aber auch dabei gewesen, hatten sehr viel Vieh und sahen das Land Jaser und Gilead an als gute Weide für ihr Vieh. Und sie sprachen, haben wir Gnade vor dir gefunden, so gib dies Land deinen Knechten zu eigen und lass uns nicht über den Jordan ziehen. Die zweieinhalb Stämme, die haben sich mit dem Land östlich vom Jordan zufrieden gegeben, sozusagen mit dem Zweitbesten. Sie haben sich gesagt, lieber den Spatz in der Hand als die Tauben auf dem Dach. Sie haben auf das Land, das Gott ihnen hat wollen schenken, bewusst verzichtet. Sie haben gefunden, die schönen, saftigen Weiden, die sind doch ideal für ihre grossen Viehherden. Die paar Stämme, die haben sich mit dem irdischen, mit dem materiellen Wohlstand zufrieden gegeben. Später ist es dann auch mit dem Nordreich Israel bergab gegangen. Sie haben Gott den Rücken zugekehrt. Und die zweieinhalb Stämme, das sind die ersten gewesen, die in die Verbannung abgeführt worden sind. Und von diesen Stämmen ist niemand mehr zurückgekommen. Die anderen 9,5 Stämme, die haben sich der Führung von Gott anvertraut. Gott hat mit ihnen seine Pläne weitergeführt. Die Stämme haben die Jordan überquert und sind ins versprochene Land eingekommen. Ein Land, das alle Voraussetzungen hatte, um unter der direkten Führung vom allmächtigen Gott in Wohlstand und in Frieden zu leben. Israel hat unter dem König David und dann vor allem auch während der Regierungszeit von Salomo eine echte, wunderschöne Blütezeit erlebt. Die Frage ist, was können wir jetzt aus dem Schicksal von diesen Stämmen für uns lernen? Wenn wir uns bewusst sind, dass Jesus Christus für unsere Sünden gezahlt hat, dann steht nichts mehr zwischen uns und Gott. Dann haben wir den Frieden mit unserem himmlischen Vater, dann sind wir ein Kind von Gott, ein unglaubliches Geschenk. Dann möchte Jesus aber auch der Herr sein in unserem Leben. Das heisst, wenn du ihm willst nachfolgen, dann wird er dir dürfen vorausgehen. Dann sagt er aber, wo es durchgeht, in welcher Richtung und in welchem Tempo. Ob du dich Jesus so radikal willst ausliefern, das musst du gut überlegen. Ich bin allerdings vollkommen überzeugt, dass sich das mehr als lohnt. Wieso? Weil Jesus am besten weiss, was wir jedes Einzelne für ein erfülltes Leben brauchen. Wenn wir einverstanden sind, dass Jesus uns durchs Leben führen darf, dann gehen wir bewusst über den Jordan ins Land, wo Jesus uns ein Leben schenkt, das uns ausfüllt. Das bedeutet nicht unbedingt, dass wir dann ein ruhiges Leben haben, ohne jegliche Probleme. Aber ein Leben, wo unsere Sehnsüchte gestillt werden, ein Leben, das voll befriedigt. Und das Leben, das gibt es nur mehr unter der Führung von Jesus. Zugeben, es braucht Mut und es braucht einen Haufen Vertrauen, dass wir uns ihm ganz ausliefern. Aber ich bin hundertprozentig überzeugt, dass das Beste ist für uns. Der Gott, der so herrlich, mächtig, majestätisch und heilig ist, der übernimmt dann die Lebensführung in unserem Leben. Wenn wir das zulassen, dann stehen wir wirklich unter der Führung vom allmächtigen Gott. wo er so herrlich und majestätisch und heilig ist, dass wir es nicht einmal aushalten würden, ihn zu sehen. In unserem reichen Land ist die Versuchung gross, dass wir uns halt mit dem Zweitbesten zufrieden geben. Dass wir mit dem Spatz in der Hand zufrieden sind und aufs erfüllte Leben unter der Führung von Gott verzichten. Viele weigern sich, über den Jordan zu gehen. Und ich rede da ganz bewusst zu uns, Gläubigen. Wir meinen immer wieder, wir wissen es besser. Und versuchen, unsere Sehnsucht im Luxus zu stillen. Wie schnell geht es, dass wir das Gefühl haben, dass wir mit einem schnellen Auto, mit einem grossen Bankkonto, mit einem Traumhaus oder mit Traumferien mehr Befriedigung bekommen als bei einem Leben unter der Führung von Gott. Aber das ist ein grosser, verhängnisvoller Irrtum. Wenn du realisierst, dass du den weltlichen Wohlstand, dass du mit dem weltlichen Wohlstand deine Lehre nicht kannst ausfüllen, wenn du dich nach einem erfüllten Leben in der Nähe von Jesus sehnst, aber du noch nicht herausgefunden hast, wie du das kannst fertigbringen, dann fang doch einfach an, mit Jesus darüber zu reden. Im Gebet. Es langt, wenn du ihm sagst, dass du einverstanden bist, dass er die Führung in deinem Leben darf übernehmen. Und dann warte doch einfach mal ab, was Jesus daraus macht. Es ist Jesus, der dich über den Jordan ins gelobte Land einführt, zu einem Leben, das dich ausfüllt. Das ewige Leben fängt nicht erst an, wenn du gestorben bist. Das ewige Leben findet dort statt, wo wir unter der Führung von Jesus unterwegs sind. Amen. Ich kann noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir das Alte Testament haben und dass du uns einen Blick gegeben hast auf Gott, den Vater. Du hast selber gesagt, wer dich sieht, der sieht den Vater. Und wir wissen beides aus der Bibel. Es ist wirklich schrecklich, in die Hände vom lebendigen Gott zu fallen, wenn man ihn nicht kennt. Aber du hast die gestörte Beziehung hast du gut gemacht, indem du dich geopfert hast für uns, für unsere Schuld, für unsere Sünde. Und wer kann mit seinem Leben schon bestehen vor einem allmächtigen Gott? Niemand. Wir alle zusammen sind sündig und schuldig. Aber du hast das Defizit, hast du aufgelöst durch deinen Tod, wo du für uns gezahlt hast mit deinem Leben. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und ja, wenn wir das begriffen haben, dann bitte hilf uns auch, den zweiten Schritt zu tun. Dass wir begreifen, dass wir am besten fahren, wenn wir das Leben ganz unter deine Führung stellen. Dass wir nicht zufrieden sind mit dem Spatz in der Hand, sondern dass wir Wert darauf legen, dass du die Führung in unserem Leben hast und dass du uns ein erfülltes Leben kannst schenken. Eins, das wirklich befriedigt, weil wir für dich unterwegs sein können. Hilf uns doch, dass wir zu deiner Ehre ausgesendet sein können, für dich leben können, so dass du gross wirst. Amen.